Herzlich willkommen zur Folge 34 unseres Funkhaus Auerstraße. Mein Name ist Sven Bortlisch. Mir gegenüber sitzt mal wieder unsere Fraktionsvorsitzende Margarete Wiedemann. Hallo Margarete.
Hallo zusammen.
Und wir haben wieder einen auswärtigen Termin. Wo sind wir, Margarete?
Wir befinden uns in unserem wunderschönen, neu gestalteten Kunstmuseum Mühlheim an der Ruhr.
Daher bist du auch heute nicht nur als Fraktionsvorsitzende hier, sondern auch als kulturpolitische Sprecherin.
Ganz genau.
Und wir haben noch zwei Personen hier am Tisch sitzen. Erstmal unsere Gastgeberin, Frau Dr. Stefanie Kreuzer. Hallo.
Hallo, ich freue mich, dass ihr alle hier seid und bin schon ganz gespannt, was passieren wird.
Ich habe gerade noch eine vierte Person erwähnt, unser Praktikant, Loris Baudi.
Hallo.
Der heute zum ersten Mal dabei sein darf, wie wir unseren Podcast aufnehmen. Frau Dr. Kreuzer, würden Sie sich vielleicht ganz kurz mal vorstellen, auch was zum Beispiel Ihre Podcast-Erfahrung angeht? Das würde mich natürlich auch mal interessieren.
Sehr, sehr gerne mache ich das. Also Podcast-Erfahrung habe ich nicht in dem Sinne, dass es ja sehr geläufig ist. Aber ich habe schon ein bisschen Videoerfahrung gemacht, denn okay, ab und an dreht man so auch ein Video mal in Museum vor ein Werk oder einen Gang durch die Ausstellung. Und da habe ich natürlich den Vorteil, dass auch Bilder dabei sind. Und hier ist es ja reines Wort. Insofern ist das jetzt vielleicht für mich auch ein neues Format.
Ja, es ist vielleicht nicht das beste Format für eine Kunstausstellung, aber es taugt auf jeden Fall, um das Konzept der Feuerwehr, die jetzt bei uns vorbeifällt, vorzustellen. Auf jeden Fall, um mal das Konzept, weil Sie ja noch relativ neu sind hier in dieser Institution, um mal das Konzept, Ihre Vision vorzustellen. Und das wird auf jeden Fall diese Folge füllen.
Also ich werde mich bemühen, mit vielen Sprachbildern zu arbeiten, wunderbar, damit es sehr anschaulich wird. Sie haben mich gebeten, mich ganz kurz vorzustellen. Das mache ich natürlich sehr gerne. Ich bin seit Oktober 23 hier im Haus und ich hatte diese wundervolle Aufgabe, im Speed-Modus auch die Wiedereröffnung vorbereiten zu dürfen. Und das war natürlich eine wahnsinnig intensive und gleichzeitig auch sehr schöne Zeit. Denn das ist eine tolle Aufgabe, ein Haus wieder öffnen zu dürfen, weil Sie können sich vorstellen, da gibt es so viel Schwung des Neuen und der Neugierde und man ist so getragen und beflügelt, so dass ich recht glücklich bin. Jetzt auch, dass wir diese große Aufgabe mit einem super Fest für die Stadtbevölkerung geschafft haben. Und über meinen Werdegang, wenn Sie das meinen, kann ich sagen, ich habe sehr lange studiert. Ich gehöre noch in die Generation Magister und dann die Doktorarbeit, weil ich mich einfach habe so ein bisschen auch immer auch für randzeitige Themen interessiert. Also ich habe zuerst mal Germanistik und Italienisch studiert und irgendwann habe ich gedacht, ach ja, bei der Germanistik, da gefällt mir eigentlich die Linguistik ganz gut und dann bin ich von der Linguistik auf die Semiotik, auf die Zeichentheorie gekommen. Sie kennen ganz bestimmt ganz bekannter Semiotiker oder zwei ganz bekannte Semiotiker. Das ist einmal Sherlock Holmes, der Spuren und Zeichen liest. Und der andere ist natürlich Umberto Eco, der jetzt nicht nur den Riesenroman geschrieben hat oder die Romane geschrieben hat, sondern auch tatsächlich ein wundervoller Theoretiker war. Also das Lesen von Zeichen, das Interpretieren ist sozusagen mein Job. Und diese Zeichen können ganz vielfältiger Art sein. Es können natürlich, klar, Malerei sein, es können Videos sein, es können Skulpturen sein, aber es können auch kommunikative Zeichen sein. Also alles in unserer Welt ist Zeichen, kein Denken außerhalb von Zeichen. Insofern sind wir Allrounder in gewisser Weise. Genau, und ich habe dann sehr lange studiert und habe dann aber relativ schnell dann zügig meine Doktorarbeit abgeschlossen, auch über ein theoretisches Thema. Und habe dann ein wissenschaftliches Volontariat gemacht an der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen und hatte das große Glück, die Eröffnung des zweiten Standortes mit vorzubereiten. Also Das hier ist meine zweite Museumseröffnung. Nicht nur once in a lifetime, sondern twice in a lifetime durfte ich an sowas teilnehmen. Nach dem Volontariat habe ich einen Kunstverein geleitet in Aachen, den Neuen Aachener Kunstverein. Das ist auch interessant, weil Kunstvereine sind wirklich eine ganz einzigartige Sache. Ich glaube, es gibt kein Land, das so viele Kunstvereine hat. Es ist bürgerschaftliches Engagement. Und dort gibt es eine Plattform für aktuelle Künstlerinnen, die heute hier mit uns arbeiten. Und das ist wirklich ganz toll. Und wie gesagt, nach dieser Erfahrung im Kunstverein war ich dann sehr lange am Museum Mosbruck in Leverkusen. Das ist ein Haus für Avantgarde schon immer gewesen. Das ist das erste Haus nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, dezidiert mit der Aufgabe, zeitgenössische Kunst zu zeigen.
Das Gott sei Dank ja auch gerettet werden konnte.
Ja, das ist eine leidvolle Erfahrung. Ja, sehr zermürbend gewesen. Aber auch da muss ich sagen, man wächst ja mit Erfahrungen. Und dann habe ich die Leitung, die Ausstellungsleitung am Kunstmuseum Bonn übernommen und freue mich jetzt quasi hier mit einem tollen Team dieses Haus für diese Stadt wieder zu öffnen und mit unterschiedlichsten Formaten, Ausstellungen, Bildungen, Vermittlungsformaten zum lebendigen Ort für uns alle werden zu lassen.
Ich freue mich darauf, gleich schon ein bisschen mehr darüber noch zu hören. Wir schieben aber nochmal in eine andere Rubrik ein, was gerade passt, weil wir waren ja bei den Sommeraktionen auch hier zu Gast. Das war ja auch eine der Inspirationen, warum wir heute hier zusammensitzen. Ihr Vortrag da hat mich auf vielerlei Art und Weise sehr fasziniert. Es war auch sehr schwer, eine kurze Pressemitteilung am Ende darüber zu schreiben. Margarete hat mich gebremst und hat dann noch ein paar Sachen zusammengeschnitten quasi, weil ich so in Begeisterung war quasi. Aber kommen wir nochmal ganz kurz, Margarete, auf unsere Sommeraktion.
Ja.
Du warst ja, also ich hatte beim letzten Mal in der Junior-Uni ja schon grob Rückblick gegeben, aber du warst ja bei einigen Terminen auch dabei.
Ja, bis auf zwei Termine konnte ich Gott sei Dank alle wahrnehmen, aber ich schätze schon, dass das hier einer der Höhepunkte oder der Höhepunkt überhaupt war. Was mich auch sehr gefreut hat, war die große Resonanz.
Ja.
In diesem Jahr bei allen unseren Veranstaltungen, die wir angeboten haben, wir richten das ja nicht nur in die politischen Kreise, sondern in die Bevölkerung hinein und es ist uns gelungen, also Bürgerinnen und Bürger zu unseren Terminen zu locken und ich glaube, die haben es alle nicht bereut, besonders hier im Museum oder auch dann in der Woche danach bei der DHL, das ist auch ein sehr spannendes Thema, dabei gewesen zu sein. Und da kamen wir ja auf die Idee, das wäre ja wirklich ein gutes Thema für einen Podcast. Und ich glaube, dass wir da richtig gehen, dass wir uns da nicht irren.
Ja, das auf jeden Fall. Ja. DHL, Stichwort, das war der Termin, der beim letzten Mal noch ausgestanden hat, als wir zusammensaßen. War auch also zustellbar, das mal die Abläufe zu sehen, wie unsere Post und unsere Pakete uns erreichen. Aus Essen, in Essen sortiert und dann in Mülheim an die Verteiler ausgegeben. Das war mal interessant.
Die gute alte Post unter dem neuen Namen DHL zu erleben und vielleicht auch Verständnis dafür zu bekommen, dass nicht immer alles rund laufen kann.
Das auf jeden Fall. Du warst, genau, bei dem DHL-Termin warst du auch dabei, Doris.
Ja, es war wirklich spannend, mal einen Blick darauf werfen zu können, was einem sonst verschlossen bleibt, um dann auch mal wirklich zu sehen, wie kommt mein Paket eigentlich vor die Haustür.
Ja, also die Sommeraktion war definitiv ein Erfolg in diesem Jahr. Und ich hoffe, die Werbung, die wir jetzt dafür gemacht haben, ist dann die Inspiration für unsere HörerInnen, im nächsten Jahr dann auch dabei zu sein.
Also ich bin da sehr guten Mutes und ich bin auch sehr guten Mutes, was unser Museum hier angeht. Wir haben ja 6 Jahre, 2018 haben wir auf die Wiedereröffnung gewartet. Es hat ja immer wieder Probleme gegeben, bautechnischer Art, dass da etwas nachgebessert oder ganz anders gedacht werden musste. Und als wir den Termin am 25. Mai, das ist der Geburtstag meines Sohnes, darum kann ich den so gut behalten, als der Termin dann feststand, da habe ich mich ungemein gefreut. Und ich habe in der letzten Zeit immer wieder Werbung gemacht. Vorhin noch, als ich mich mit einem vergeblichen Nutzer der U18 unterhalten habe, ich muss zum Museum. Ach, unser Museum ist ja neu eröffnet. Da war ich ja schon froh, dass das überhaupt in die Bevölkerung hineingedrungen ist. Und ich kann nur sagen, alle Leute, mit denen ich mich bisher darüber unterhalten habe, waren begeistert. Wenn sie hier noch nicht waren, dann haben sie sich das vorgenommen. Also ich glaube, dass sie jetzt in Zukunft ein offenes Haus werden. Und das ist ja, glaube ich, auch das, was sie erreichen wollen. Und die Rolle von Kunst neu zu und Kultur neu zu schreiben.
In gewisser Weise, ja. Das ist natürlich eine schöne Aufgabe. Genau. Ich finde das irgendwie total schön, weil ich glaube, Mundpropaganda ist natürlich eines der effektivesten Werbemittel auch. Zu sagen, ah, ich war da mal, das hat mir Spaß gemacht, das ist irgendwie anregend oder ich kann mich da auch mal einfach hinsetzen, was arbeiten. Genau diese Offenheit des Ortes, das ist etwas, was wir total betonen möchten. Hier ist jeder willkommen. Und auch mit unterschiedlichsten Funktionen. Man kann einfach mal durch die Ausstellung gehen, man kann aber auch eine Führung machen. Man hat die Möglichkeit, Workshops zu machen, praktisch zu arbeiten. Man kann sich aber auch einfach mal ins Foyer setzen. An heißen Tagen ist es dort auch sehr nett, weil wir natürlich eine Klimaanlage auch haben. Und man hat auch die Möglichkeit, sich einen Kaffee zu ziehen. Also insofern gibt es da ganz viele Dinge. Man kann auch sogar shoppen. Wir haben nämlich einen Shop, der von ehrenamtlichen Ladies betrieben wird, die sich sehr viel Mühe geben, auch was Besonderes auszuwählen. Insofern öffnet sich dieses Haus für unterschiedlichste Menschen, die auch unterschiedliche Erwartungen im Rucksack mit sich bringen. Und das finde ich ganz wichtig. Und es wurde ja angesprochen, es waren 6 lange Jahre. Man muss natürlich sagen, ein Museum zu sanieren, ist eine sehr, sehr komplexe Aufgabe, weil es treffen da Sicherheitsaspekte, auf klimatische Aspekte und Abläufe, die natürlich, wie sind die Wege, wie transportiere ich was an? Und es gibt so viele Sachen zu bedenken, was es wahnsinnig komplex macht. Und auch jetzt gibt es immer wieder Dinge im laufenden Betrieb, wo man denkt, na, hier müssen wir vielleicht nochmal gucken oder so, aber das gehört, glaube ich, einfach zum Betrieb dazu. Aber man muss sich vorstellen, nicht jeder Architekt oder jede Architektin wird in ihrem Leben mal ein Museum bauen. Das ist wirklich so eine besondere Aufgabe. Dann kann man nur sagen, wow, komplex.
Das kann ich mir gut denken.
Genau.
Und Sie sprachen ja schon an ein Museum für alle, auch für alle Altersschichten, um den Sprung von der letzten Folge zu heute zu schaffen. Es ist zwar noch nicht offiziell, aber Sie sind ja auch in Gesprächen mit der Junior-Uni zu einem Kursangebot.
Wir sind im Gespräch mit vielen Möglichkeiten, die wir versuchen quasi auszutesten, weil genau das Jugendliche ist natürlich so die Kür. Ne? Weil an junge Menschen irgendwie heranzukommen, so dass sie uns Museum, Institution interessant finden, ist wirklich eine sehr schwierige Aufgabe. Denn normalerweise hat vielleicht ein Museum so einen Aspekt, da
verstaubt,
da passiert nichts irgendwie. Das ist mehr oder weniger Pflicht. So sonntags muss ich irgendwie mit meinen Eltern ins Museum oder so. Aber das ist es natürlich nicht. Museen haben vor allen Dingen heute in unserer Zeit viele, viele neue Aufgaben hinzubekommen. Diese Aufgaben richten sich zentral auf Publikum, und zwar diverses Publikum, Communities. Und mit diesen muss man natürlich auch unterschiedlich kommunizieren, denn jede Gruppe braucht vielleicht eine andere Ansprache. Ich bin sehr froh, dass es mir gelungen ist, als ich hier angefangen habe, habe ich gesagt, ich möchte einfach so ein Volontariat hier am Haus haben. Das wäre sehr schön, wenn sich das verstetigen würde. Im Moment hat es die Leonhard-Stinnes-Stiftung für 2 Jahre finanziert, denn da habe ich eine junge Person, die so auf Augenhöhe mit quasi Altersgenossinnen kommunizieren kann. Wir sind alle so mitteljung. aber es ist total wichtig natürlich, dass ich habe natürlich andere Medien, ich habe andere Formate, ich habe eine Schnelligkeit, die ich bedienen muss, um überhaupt mal eine Attraktivität zu schaffen. Sagen, könnte mich das interessieren, gehe ich da mal hin. Und so ist es uns eben gelungen, jetzt hier für 2 Jahre über diese Förderung von der Leonhard-Stinnes-Stiftung der Stadt tatsächlich eine Person zu haben, die genau diesen Aufgabenbereich hat, nämlich Outreach und Kommunikation. Und das finde ich schon mal super. Da können wir erste Anker schlagen. Und zu dem Projekt, das wir planen, auch mit der Hochschule, ist es sicherlich so, da haben wir auch so unterschiedliche Möglichkeiten anzudocken. Das eine ist, mit der Gleichstellungsstelle der Hochschule Ruhr-West haben wir überlegt, die haben im Eingangsbereich auch einen Ort, wo sie Kunst zeigen. Und dort werden wir so eine Art Museum Lab at HRW machen, dass wir das mit bespielen vor Ort. Und dann haben wir noch diese Integrationsgeschichte von Menschen, die zu uns kommen, um erstmal auch die Sprache lernen zu können und dann vielleicht weiter zu studieren. Und hier werden wir auch mit dieser Integration arbeiten, Kunst, also Sprache durch Kunst auch zu verwirklichen. Und dann haben wir aber noch wahnsinnig andere Ideen, wie wir unsere Fühler in diese Stadtgesellschaft hinein ausstrecken können. Und natürlich ist es total interessant, was wir auch machen möchten, dieses Programm Kuratins, junge Leute einzuladen in eine Art von Workshop, die selbst mal was kuratieren. Und das ist total wichtig, denn oftmals hat keiner eine Vorstellung, was wir da eigentlich machen. Manchmal gibt es so Fragen, was machen Sie denn eigentlich zwischen den Ausstellungen? Genau. Und das ist total komplex. Genau. Ach so. Also es ist ganz, ganz komplex. Wir sitzen gerade in meinem Büro und mein ganzer Fußboden ist bedeckt mit Ausdrucken von Kunstwerken. Wir nähern uns, wir tasten uns jetzt so heran an die große thematische Ausstellung, die im nächsten Jahr kommen wird. Und wir versuchen, interessante Konstellationen zu finden, Begriffe zu finden, die bestimmte Teilbereiche abdecken und gleichzeitig natürlich auch zu sehen, wie kriege ich das hier, wenn Sie die Grundrisse anschauen, die auf einer großen Tafel aufgezeichnet sind, wie kriege ich das dann auch noch in den Raum, dass es ein interessanter Parcours wird. Also es gibt eine große Anzahl von Aufgaben und das mal Jugendliche machen zu lassen auch, die natürlich dort ihre eigenen Themen sehen können. Das ist natürlich auch schön.
Ja, die haben ja andere Bedürfnisse. Das stellt man immer wieder fest. Ne? Ja. Wenn man also merkt, die Kommunikation mit Menschen anderer Generationen ist nicht ganz so leicht.
Nein, Kommunikation ist ohnehin sehr schwierig.
Absolut.
Verstehen, missverstehen,
genau.
Nichts verstehen, falsch interpretieren, alles kann passieren.
Als Zwischenfrage, gibt es schon die Versuche, wie erreichen Sie die Jugend, ihr Volontariat? Wie versucht sie das über die sozialen Medien, TikTok? Ja. Und in welcher Form geschieht das dann?
Also,
gibt es schon Ideen?
Ja, also tatsächlich gibt es schon Ideen, die ganz auf uns unterschiedlichen Ebenen funktionieren. Das eine ist, wir sind nicht bei TikTok, wir haben aber einen Instagram-Kanal und Facebook. Wir haben natürlich auch nur begrenzte personelle Kapazitäten und Sie wissen das ja selbst, wie das ist. Ne? Da sagt man mal so, ich gehe mal auf Instagram und dann sehe ich so ein Reel oder so und denke so, ach ja, wie spannend, 3 Sekunden vorbei. Ne? Aber die Erstellung und das Machen dieses Reels dauert ja viel länger. Also wir müssen das irgendwie gut proportionieren, so dass wir da gut hinkommen. Aber wir sehen natürlich auch einen Anstieg in der Followerzahl auf unserem Instagram-Kanal. Der ist einfach festzustellen, seit wir da wirklich aktiv sprechen. Das ist ein Medium, was natürlich eine bestimmte Klientel erreicht, die ist normalerweise jünger. Mhm. Wobei, Sie haben TikTok erwähnt. TikTok ist natürlich noch für viel, viel Jüngere, aber ist auch nicht ganz so einfach.
Das ist so.
Da weiß ich nicht. Genau. Und da weiß ich gar nicht, das finde ich jetzt nicht so richtig für unser Haus. Aber ich finde, Instagram, das arbeitet viel mit Bildern, das kommt uns nah einfach auch vom Medium her. Ja. Und dann gibt es, Entschuldigung, die Volontärin, die natürlich auch schon Kontakt aufgenommen hat, auch mit dem Streetworker.
Okay.
Und,
so,
und über diesen Weg natürlich auch. Also wir versuchen erstmal mit ganz vielen zu sprechen. Expertise, wir müssen nicht alles Expertise haben, Kontakte haben. Wir möchten gerne kooperieren. Das ist so der Idee.
Wissen, mit wem man netzwerken kann.
Genau, richtig. Oder überhaupt mal sagen, wie sieht denn das aus? Helft uns doch da, öffnet doch eine Tür, können wir vielleicht was gemeinsam machen.
Ja.
Und so ist das irgendwie schrittweise am Entwickeln. Und wenn ich noch was einwerfen darf, habe ich zum Beispiel, als wir die Sammlungspräsentation hier eröffnet haben, gibt es ja den Raum, der heißt Demokratie ist lustig. Ja. Und in diesem Raum gibt es sehr viele Plakate von Josef Preuß, die der Förderkreis damals angekauft hat während der Schließungszeit. Demokratie ist lustig, ist auch ein Zitat von Preuß. Und dann hab ich so zufällig, als ich mal durchs Foyer gelaufen bin, zunächst tatsächlich unsere stellvertretende Leitung im Rechtsamt kennengelernt und wir sind ins Gespräch gekommen. Und über dieses Gespräch hinaus haben wir festgestellt, ach, wir fänden das total spannend, eine Art Workshop für Klassen, Jugendliche anzubieten, aus unterschiedlicher Sicht, sei es jetzt aus juristischer Sicht, was Demokratie bedeutet, welche Formen von Demokratie es gibt und aus künstlerischer Sicht, die natürlich auch über Beuys, der dieses wirklich zu einem zentralen Thema hat, nämlich in seiner Idee der sozialen Plastik, wir alle sind die soziale Plastik. Unsere Handlungen, unser Bewegen, unsere Haltungen, was wir tun, gestaltet unsere Welt. Und damit nehmen wir Einfluss. Also genau, also der Aufhänger ist dann die Kunst, aber es geht halt über die Kunst ins Leben, ins konkrete Leben hinein. Nämlich in dem Fall tatsächlich, wir sehen Demokratie, wird angezweifelt, wird massiv angegriffen. Hätte ich mir vor wirklich ein paar Jahren nicht in dieser Form vorstellen können. Also für mich war es immer klar, super, wir leben in einer Demokratie und das wird immer so sein. War vielleicht naiv, aber ist weit gefehlt.
Aber ich glaube, die Naivität haben wir alle gehabt.
Weil man so gedacht hat, es gibt ja nichts Besseres als eine Mitbestimmung, als die ganz Möglichkeit zu gestalten. Ja. Und das ist jetzt wirklich verheerend, finde ich, dass wir darum kämpfen müssen. Aber wir müssen uns, glaube ich, tatsächlich dem stellen mit allen Spielbällen, die wir so haben. Und Demokratie kann auch lustig sein, hoffe ich.
Das hatte ich mir auch notiert. Es ist sehr erfreulich, dass Sie bei der Zusammenstellung der Ausstellung auch auf politische Aspekte und demokratische Aspekte Wert legen und das als Teil wahrnehmen.
Absolut. Ich finde das auch total wichtig. Ich finde es auch.
Ich entdeckte gerade, deshalb habe ich etwas gestört, ein Buch, was auch in meinem Bücherregal steht, 1913 von Ilias.
Ja, genau.
Das passt ja auch gut zum Thema Demokratie.
Total wichtig, genau. Ich finde es auch total wichtig, weil wir machen zum Beispiel auch mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt auch eine Führung, eine Feminismusführung. Denn auch das ist wichtig, wenn ich jetzt schaue, was ist in unserer Sammlung? Wie viele Künstlerinnen sind in unserer Sammlung? Wir geben öffentliche Gelder aus. Wer gesammelt wird, wird ausgestellt. Wer ausgestellt wird, ist sichtbar. Wer sichtbar ist, wird gesehen. Und richtig. Man muss einfach sagen, es ist in der Vergangenheit, die ganzen Jahrzehnte, haben sich museale Sammlungen sehr stark auf Künstler konzentriert. Das haben wir geändert. Wir haben für diese Eröffnungspräsentation dezidiert auch unsere Sammlung nach Künstlerinnen durchforstet. Denn auch da muss eine Sichtbarkeit sein. Und ich finde, das gehört zu einer modernen Museumsarbeit im 21. Jahrhundert einfach dazu, dass man das transparent macht, dass man es kommuniziert und dass man sagt, wir sind uns bewusst, wir können nicht die Lücken schließen, aber wir können prospektiv in der Zukunft anders handeln. Und das wollen wir tun in dem Zusammenhang. Also natürlich sind wir eine öffentliche Institution, die auch in einer Form politisch ist, in dem Moment, wo sie auf aktuelle Themen aufmerksam macht, wo sie die Relevanz bestimmter Themen darstellt, wo sie Leute einlädt, auch Vorträge zu halten, Künstlerinnen und Künstlergespräche zu machen, denn auch Künstlerinnen und Künstler sind politische Menschen, denn sie bewegen sich einfach in unserer Gesellschaft, tun Dinge, unterlassen Dinge, heben Dinge hervor, und das sind schon allein, diese sind auch politische Handlungen. Wenn ich zum Beispiel sehe Menschen, die ins Exil gehen müssen oder nicht ins Exil gehen müssen. Wir haben eine große, tolle Arbeit von Arthur Kaufmann ausgestellt, die genau dieses Thema behandelt. Ja, das ist da, das ist in unserer Sammlung. Wir haben Aufgaben, die sind so vielfältig und groß, und natürlich möchten wir auch hier ganz klar eine Haltung zeigen.
Das passt ja auch ganz gut in unsere künstlerische Landschaft hier vor Ort, denn was Sie da sich vorgenommen haben, macht das Theater an der Ruhr ja schon seit längerem. Ich habe gestern noch mit Sven Schlöttke, dem Leiter des Theaters an der Ruhr, darüber gesprochen, dass Sie ja auch jetzt Zusammenarbeit überlegen und Ideen suchen, die Sie gemeinsam gestalten wollen. Die greifen ja auch immer wieder gerade aktuelle Themen auf und auch brisante Themen, die nicht so bequem sind. Und das sehe ich auch als Aufgabe der Kunst an, in jeglicher Form. Also ob hier im Museum oder da im Theater oder wo auch immer.
Genau. Ne? Wir haben nämlich auch schon den Termin, an dem wir uns treffen möchten, über einen Künstler, den wir beide gut kennen, und mal schauen und das mal einfach mal abtasten, wo gibt es Synergien, die wir einfach hier aufrufen können. Und das ist total wichtig. Und es ist sicherlich auch so, weil jetzt gerade 1913 von Florian Illiges erwähnt wurde, ein Buch, das ich sehr, sehr liebe.
Ich auch.
Selbst diese klassische Moderne, die vielen heute so total sakrosant vorkommt, die so Besucherströme ausgelöst im Moment ihres Entstehens in dieser Zeit, also am Beginn des 20. Jahrhunderts, hat die wahnsinnig viele Kontroverse ausgelöst. Die hat total viele Skandale produziert. Das heißt also auch Bilder, die uns vielleicht heute, weil wir die Wahrnehmungsgewohnheiten gelernt haben zu lesen, ganz klar, das ist Expressionismus, das ist das, die wir einordnen können. Im Moment ihres Entstehens waren die ungehörig. Ja. Die waren total aufregend. Und es gibt, letztendlich gab es 1913 in New York eine große, große, große Ausstellung, die Amory Show hieß die, wo man so zeitgenössische Kunst ausgestellt hat. Wahnsinnig viele Amerikaner, aber auch von Europa kommend, die Avantgarde. Und da kann man das in den Zeitungsnotizen gut nachlesen. Das ist jetzt leider eine Kriegsmetapher, aber diese Kunst fiel wie Bomben auf die herunter, weil die so ungewöhnlich war, so neu war, dass sie das überhaupt gar nicht irgendwie so richtig verkraftet haben. Da gab es ein Werk von Duchamp, wo so eine Frau so aufgespießt, dass so eine Treppe runtergeht. Das wurde durch alle Fötus, das wurde verrissen. Das hat die Leute aufgewühlt. Und das ist Kunst. Nicht das nur uns irgendwie dekorativ Schönes zu zeigen, sondern auch, um uns zu berühren. Mal positiv, mal negativ, mal aufzuregen, mal irgendwie in uns was auszulösen. Und darin sehe ich das große Potenzial, was Kunst kann, nämlich uns zum Denken zu bringen.
Auf jeden Fall.
Das war jetzt ein schöner Teil Theorie. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns jetzt auch mal im Haus um.
Das machen wir sehr gerne.
Auf jeden Fall.
Genau.
Super. Lasst uns aufbrechen.
Ja. In die Ausstellung.
In die Ausstellung.
An dieser Stelle machen wir einen kleinen Cut, denn der nachfolgende Rundgang durch die Sammlung war so detailliert und umfangreich, dass es schade wäre, wenn man dort schneiden würde. Dementsprechend endet hiermit Folge 34.1 von Funkhaus Auerstraße, der theoretische Teil des Kunstmuseumsbesuchs. Wir hören uns wieder am 9. September. Dann gibt es den zweiten Teil dieser Folge und den Rundgang durch das Museum. Vielen Dank fürs Hören. Bleiben Sie, bleibt ihr gesund Das war Funkhausauer Straße vom 2. September 2024. Mein Name ist Sven Bortlisch. Bis bald.